Margret Stamm. Education to go.
Education to go mit Margret Stamm und mit mir Dominik Diller. Heute geht es um die Zeit. Mach schon, wir haben keine Zeit. Gefühlt ist ja immer Rush Hour, vor allem hier in Zürich, Margret. Das Tempo ist hoch, das spürst du immer, wenn du hier hinkommst für die Podcast-Aufnahme. Heute auch?
Nein, heute war sehr angenehm, weil es wenig Leute im Zug hatte. Aber was mir in Zürich immer auffällt, und ich bin ja auch sehr viel in Bern, diese Leute, die immer herumrennen, die vom Tram wegrennen und so weiter. Und was mir noch mehr auffällt, sind alle diese ernsten oder missmutigen Gesichter. Und das gehört vielleicht eben auch ein wenig dazu.
Ist ja schon fast ein Klischee, oder?
Ja, die Zürcher. Aber ich kann dir sagen, die Berner, die schauen freundlicher und die sprechen halt langsamer. Das ist eben auch etwas angenehm.
In der Bäckerei und ja, so weiter. Genau. Ich frage mich manchmal, ob die lieben Kinder in Städten dann auch wirklich oder in Städten wie Zürich dann auch wirklich gestresster sind als auf dem Lande.
Ich kenne jetzt keine Studien dazu, aber ich kann mir schon vorstellen, auf dem Land sind die Kinder freier. Sie gehen beispielsweise dort viel häufiger alleine zur Schule. Die Mama muss nicht immer hetzen, damit das Kind rechtzeitig in der Schule ist oder sie es fahren.
Also in Zürich gehen die Kinder auch alleine zur Schule?
In Zürich selber, ja. Aber üblicherweise ist ja so, dass gerade in Gebieten, wo Familien wohnen, wo es sehr viel Verkehr hat, dass man dann die Kinder fährt. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass man sagt, mach schon, wir haben keine Zeit, wir müssen gehen.
Wie sieht es mit deinem Zeitmanagement aus? Hast du genug Zeit eingeplant für heute, für unseren Podcast?
Also immer. Ich bin eine sehr gute Organisatorin meines Lebens, aber ich bin sehr froh, dass ich das bin. Es tönt ja eigentlich auch etwas bünzlig, wenn man sagt, ich hab mein Leben im Griff. Aber ich muss sagen, nur deshalb habe ich auch eine gute, relativ breite Freizeit, also weil ich so gut organisiert bin.
Du bist gut organisiert, das kann ich bestätigen. Allerdings, du bist schon auch immer unter Zeitdruck ein bisschen. Also du teilst das sehr klar ein und das ist, darf ich so sagen, eher untypisch für Seniorinnen. Diese haben ja oft Zeit im Überfluss. Ja. Deshalb sind sie auch oft in großen Gruppen anzutreffen. Sie gehen wandern, sind in den Zügen, sitzen sie und sie sind mit dem E-Bike unterwegs. Du bist da eher untypisch.
Ja, ich bin sowieso untypisch. Ich bin ja auch eben eine Spätzünderin und deshalb arbeite ich als Seniorin eben noch, weil ich noch so viele Pläne und Ideen habe. Aber der Zeitdruck, den ich manchmal, oder den du zu Recht erwähnst, kommt manchmal auch davon, dass ich dermaßen viele
Anfragen
bekomme und ich sollte dann die und die und die Frage beantworten oder von Journalistinnen und Journalisten. Und das ist manchmal ein wenig ein Stress, dass ich das, ich sage sehr viel ab, damit ich eine Lebensqualität habe. Aber ich muss dir sagen, ich bin sehr glücklich mit meinem Leben und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf, was ich kann, weil mich macht mein Beruf auch glücklich, muss ich sagen.
Also eher untypisch, wenn man jetzt mit der großen Masse von pensionierten Menschen in der Schweiz vergleicht. Jetzt gehen wir zu den jungen Familien. Bei diesen sieht's ja anders aus. Bei diesen ist eben dieses Zeitbudget, das wir am Anfang erwähnt haben, mach schon, wir haben keine Zeit. Bei diesen ist das Zeitbudget oft in die andere Richtung nicht mehr ausgeglichen. Wie hat sich das verändert aus deiner Sicht in den letzten 30, 40, 50 Jahren?
Früher als Kind hatte ich enorm viele Langeweile. Sonntagnachmittage, das war für mich eine Katastrophe. Und die Langeweile war aber etwas, und das sage ich auch ganz bewusst, weil heute in den Familien fast keine Langeweile mehr herrscht. Langeweile war für mich auch ein Anstoß, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich wurde auch ein relativ kreativer Mensch dadurch. Man sagt ja auch, Langeweile ermöglicht, überhaupt kreativ zu werden. Aber zu deiner Frage, wie hat sich das entwickelt? Früher waren wir grundsätzlich weniger mobil. Die Familien waren sehr klar strukturiert. Vater Außenminister, Mutter Innenministerin. Die Mutter war zu Hause. Man hat ganz bestimmte wenige Hobbys gehabt. Der Haushalt war anstrengend, also man konnte gar nicht so viel herumfahren oder übers Wochenende in die Berge gehen und so weiter. Das hat sich sehr stark verändert, und auch verändert hat sich natürlich heute die Doppelbelastung der Familien. Wir brauchen ja auch die Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn die Mütter nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt wären, würde wahrscheinlich sogar das System kollabieren.
Auch das Bildungssystem.
Auch das Bildungssystem, auch das Pflege, das Gesundheitssystem und so weiter. Aber das bringt eben schon mit sich, dass sich die Familien enorm organisieren müssen und dass sie immer verhandeln müssen. Also man muss miteinander sprechen, wer macht was, wann, und heute kann ich nicht und so weiter.
Also,
und das gibt eben auch diese Situationen in den Familien, dass sie die Eltern sich häufig als Logistiker fühlen, und also beide, Vater und Mutter, Logistiker, und das Zweite, dass man die Kinder antreiben
das
muss.
Das Familienmanagement, ja. Genau. Ja. Jetzt noch kurz zu früher, war ja auch nicht ideal. Die Mutter, du hast gesagt, Innenministerin, der Vater Außenminister. Die Mutter war abhängig vom Einkommen des Vaters. Bei einer Trennung waren dann die Probleme auch dementsprechend größer. Ja. Es ist ja wichtig, dass beide Elternteile auf eigenen Beinen stehen heute. Ein Einkommen haben, eine Versicherung haben, eine Pensions Kasse haben. Allerdings eben mit der Begleiterscheinung, dass beide viel weniger Zeit haben,
genau,
für die Familie.
Aber ich möchte jetzt doch noch ganz schnell ein gutes Wort für die sogenannte Hausfrau einlegen. Weil es gibt ja, das sind ja diese Trade Wives heute, die teilweise aussteigen aus dem Beruf und sagen, ich widme mich ganz der Familie. Und es kommt dann sehr darauf an, wie die Partner umgehen mit dem Geld, ob man etwas beiseite legt für die Rente, für alle Fälle, wenn die Beziehung auseinandergeht, dass man zum Beispiel auch einen Vertrag macht. Also ich bin jemand, der sagt, es ist auch nicht ohne, wenn sich ein Paar entscheidet, dass der eine oder die andere zwischendurch mal eine kurze Zeit aussteigt. Weil diese Rush-Hour des Lebens, das ist eben das Herausfordernde, dass die dann ist, wenn beide Eltern Karriere machen oder machen sollten und die Kinder noch relativ klein sind. Und deshalb verstehe ich auch, wenn sich in gewissen Partnerschaften eben jemand teilweise ausklingt.
Ausklingt, also das heißt aus dem Berufsleben ausklingt und in die Familie einklingt was,
genau,
ja nicht weniger stressig ist.
Genau, das ist nicht, aber viele, viele lieben das eben auch, und deshalb sage ich immer, es ist das Modell, soll jedes Paar zusammen selber wählen, aber man darf nicht, genau was du vorher gesagt hast, man darf das nicht beschönigen, und die Zukunft, und wenn sich eben die Paare trennen und die Finanzen für später, das muss man alles am besten vertraglich regeln.
Was mir immer wieder gewisse Rätsel aufgibt, ist, wo diese Zeit eigentlich hingeht, jetzt auch wenn man mit früher vergleicht. Du hast jetzt vorhin gesagt, man hatte früher auch gar keine Zeit für diese ganzen Freizeitaktivitäten, weil der Haushalt halt anspruchsvoll war. Ich meine, wir haben ja heute so viele Errungenschaften und Erfindungen, wir sollten ja eigentlich Zeit im Überfluss haben. Als die Mütter noch stundenlang die Wäsche von Hand waschen mussten und so. Heute haben alle eine Waschmaschine, das geht dann viel, viel schneller. Trotzdem haben wir weniger Zeit.
Ja.
Als unsere Großeltern, ist ja eigentlich völlig unverständlich.
Ja und nein. Also ich habe hier Zahlen vom Bundesamt für Statistik. 1997 haben Mütter pro Woche 13,6 Stunden für die Kinder aufgebracht. 2021 waren es 21,5 Stunden. Und man sagt ja heute immer, die Eltern haben keine Zeit mehr für die Kinder. Also eine enorme ein enormer Anstieg. Bei den Männern, bei den Vätern 1997 8,3 Stunden pro Woche, 2021 13,8 Stunden pro Woche. Und das zeigt eben, also das ist eigentlich all das, was die Betreuung, was Kinder so erfordern. Und wenn du eben heute den Tagesablauf anschaust dieser Eltern, dann machen sie sehr viel mehr mit den Kindern. Wir früher mit meinen Kindern habe ich
selten gelassen.
Ja, oder die haben selbst sich beschäftigt zu Hause. Und heute machen eben die Eltern sehr viel mit den Kindern. Sie fahren sie auch in Kurse. Es ist so, dass heute Kinder fast nicht mehr alleine draußen spielen dürfen, weil man sagt, das sei zu gefährlich. Die Kinder, die Quartiere sind tagsüber eigentlich leer. Kinderleben.
Eben, man kann die Kinder gar nicht nach draußen schicken, weil sie dann allein draußen stehen.
Und dann hat halt zum Beispiel, wenn es ums Kochen geht, hat das Bio, das Etikett Bio hat eine große Bedeutung bekommen. Und ich denke, viele legen auch mehr Wert auf das Kochen. Also, dass sie länger kochen und dass sie den Einkauf spezieller machen. Aber ich denke, insgesamt stehen die Kinder viel mehr im Zentrum als früher und man beschäftigt sich mehr mit ihnen und auch am Wochenende. Ich weiß ja nicht, wie diese Zahlen aufs Wochenende, ich habe nur die absoluten Zahlen, aber wenn man so am Sonntag oder am Samstag in Zürich oder in Bern ist, dann sieht man ja, wie die Familien verreisen. Mhm. Und mit Sack und Pack gehen sie eben am Wochenende
in die Ferienwohnung
und so weiter. Und ich denke auch, dass heute dass man keine Zeit mehr hat, weil man so beschäftigt ist, ist wahrscheinlich auch ein wenig ein Ausdruck des schlechten Gewissens.
Sehr anschauliches und auch beeindruckendes Beispiel, wenn du diese Stunden jetzt uns vorgerechnet hast. Ich habe mir auch ein paar Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel, ich meine, das E-Mail gegenüber dem Brief von früher geht alles ruckzuck, zack, zack. Allerdings, man kommuniziert dann auch einfach viel, viel mehr und deshalb gewinnt man auch gar keine Zeit.
Genau. Ich glaube aber, auch das Zeitgefühl ist ja manchmal etwas sehr Subjektives. Das geht dir wahrscheinlich gleich und mir auch und den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch. Ich sitze am Computer und recherchiere irgendetwas. Und dann kommt irgendeine Reklame rechts und dann denke ich, das ist ein schönes Sommerkleid, oder? Dann klicke ich darauf.
Du klickst auf diese Pop-up-Werbung?
Genau.
Okay, mache ich nicht.
Ja, eben, aber ich schon. Also wenn ich etwas sehr schön finde, denke ich, zwei Minuten klicke ich drauf und dann kommt noch irgendetwas anderes und plötzlich schaust du auf die Uhr und dann ist eine Stunde vorbei und eigentlich wollte ich ja eine bestimmte Recherche machen, am Schluss landet man irgendwo anders. Und ich denke, das ist mit dem Handy so, überhaupt mit der ganzen digitalen Welt so. Und die Zeit kommt uns auch aus solchen Gründen immer mehr an.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist viel kürzer geworden, das wissen wir auch. Jetzt hast du vorhin die Väter erwähnt, die Stunden, die Väter aufwenden für die Familien. Es gibt hierzu auch Studien zum Zeitmanagement von Familien. Du warst, glaube ich, an einer sogenannten Väterstudie. Ja. Diese Väter haben berichtet, dass sie sich zu Hause so richtig unter Druck fühlen.
Ja, genau. Es gibt ja eine erste Schicht. Die erste Schicht ist die Berufsarbeit. Und dann kommst du am Abend nach Hause, holst die Kinder ab noch im Hort oder in der Kita oder irgendwo und dann kommt die zweite Schicht. Und die Väter, die eben sehr häufig 80 bis 90 oder sogar 100% arbeiten, die sagen häufig, die zweite Schicht ist
härter.
Stress.
Genau. Deshalb
hart.
Nehmen sie am Wochenende dann auch ihr Rennrad und fahren 8 Stunden durch die Gegend, damit sie zu Hause nicht so stark unter Druck geraten, sage ich jetzt ein bisschen ketzerisch. Mhm. Man könnte auch sagen, haben es die Väter innerhalb einer Generation immer noch nicht gelernt, dass Familienarbeit halt eben anstrengend ist?
Also da muss ich einfach die Väter ein wenig in Schutz nehmen. Auch,
ich bin so einer.
Du bist so einer, aber ich weiß von dir, dass du eben dich sehr engagierst für die Familie. Und grundsätzlich ist es meines Erachtens falsch, wenn man von den Vätern spricht. Es gibt sicher solche Väter, die wenig zu Hause machen, aber es kommt sehr auf das Modell an, dass diese Väter mit ihren Partnerinnen leben. Und wenn die Frau 20 oder 30% arbeitet und er 100%, ist eigentlich logisch, dass die Partnerin dann eben mehr übernimmt, mehr an Betreuungsarbeit. Problematisch finde ich, und das hat sich in unserer Väterstudie eben gezeigt, dass wenn beide Elternteile 80% arbeiten oder 100%, beide Vollzeit, dass es dann immer noch die Mütter sind, die wirklich viel mehr machen. Und das kritisiere ich, aber es ist falsch, wenn man einfach sagt, ja, also die Väter, die auf der faulen Haut liegen, die und so weiter, das stimmt nur für sehr bestimmte Gruppen und insgesamt haben die Väter eindeutig aufgeholt. Aber sie sagen, und das sagen sie aber immer, wenn bei unserer Studie, wenn das Mikrofon abgestellt ist, nicht, wenn wir aufnehmen, sie sagen, ja, also Haushalt arbeiten würden sie eigentlich nicht brauchen, sondern mit den Kindern sich abgeben, das Auto waschen, in die Garage bringen, ein Velo flicken, das machen sie sehr gerne, aber die Haushaltarbeit machen sie, sagen sie ehrlich, dass sie das nicht gerne machen. Und ich meine, welche Frau macht das schon gerne, diese ganze Haushalt?
Okay, wenn wir jetzt diese Doppelverdiener oder doppelbelasteten Haushalte ein bisschen anschauen, die dann ihre Zeit auch immer besser zu managen versuchen mit Online-Familienagenten und Tools und Multitasking und man nimmt das Handy mit auf die Toilette und schreibt noch eine E-Mail dort und gewinnt ja trotzdem nicht wirklich Zeit dabei, das haben wir jetzt auch kurz erwähnt. Diese ganze Hektik, die möchte ich jetzt ein bisschen anschauen. Nach einer langen Ausbildung hat man zwischen 30 und 45 hat man eigentlich Zeit für Kinder kriegen, für Karriere, für Partnerschaft. Das muss alles in diesen 15 Jahren passieren.
In den kurzen Jahren, ja.
Warum eigentlich?
Darum sagt man ja die Rush-Hour des Lebens. Also unter anderem, weil, und das sehe ich immer wieder auch bei jungen Frauen, weil sie meinen, man müsse möglichst früh alles erreicht haben. Die Altersgrenze 50 ist heute so mit Sorgen behaftet, dass man denkt, wenn ich nicht Karriere vorher gemacht habe und wenn ich nicht auf diesem Level bin, dann werde ich ja abgeschrieben. Es sind ja immer die Ü50, die, von denen wir Biografien lesen, Werdegänge lesen, die einem schon zu denken geben. Und ich denke, dass das damit zu tun hat, erstens, dass man denkt, man muss alles in einer bestimmten Zeit erreicht haben.
Also die Kinder, das Kinderkriegen, das muss ja, dort das sein, muss weil dort sein, mit ja. 50 macht es keinen Sinn mehr oder es ist nicht mehr möglich genau. bei den Müttern. Das lässt sich also schlecht ins hohe Alter oder ins höhere Alter
ja,
verschieben.
Ja, mit der Reproduktionsmedizin ja genau. schon langsam, aber es ist nicht natürlich.
Aber es gibt andere Aspekte, die könnte man eigentlich nach hinten verschieben. Mhm. Und jetzt kommen wir auf das Grundproblem unserer Rush-Hour-Gesellschaft. Das ist eben dieses sogenannte Drei-Phasen-Modell in der Kindheit. Unsere Jugend wird gelernt, im Erwachsenenalter wird gearbeitet und im Pensionsalter wird der Ruhestand genossen. Und das ist eigentlich alles komplett überholt. Und trotzdem leben wir noch ein bisschen damit.
Das ist dieses x Jahre alte Drei-Phasen-Modell. Es wird heute aber schon aufgeweicht, wenn du schaust, jetzt gerade die jüngere Generation, die zum Teil nicht mehr 25 Jahre im gleichen Job arbeiten, die viel mehr wechseln. Aber grundsätzlich müssen wir dieses Drei-Phasen-Modell, diese die Lebensverlaufsperspektive überdenken, weil in der Kindheit wird gelernt, das stimmt, aber es gibt eben auch heute solche, die lernen, bis sie 30 sind, weil sie vielleicht noch eine Zweitausbildung machen, weil sie noch eine Matura nachholen und so weiter. Und im Erwachsenenalter wird gearbeitet, das stimmt ja heute eigentlich auch nicht mehr zum Teil, dass Familienväter, die etwas Geld auf der Seite haben, die machen eine Umschulung zum Lehrerberuf beispielsweise, die Mütter als Dentalhygienikerinnen steigen möglicherweise wieder ein und das Pensionierungsalter, das zeigt sich gerade in den letzten 4 Jahren, dass das immer flexibler gehandhabt wird und dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich möchte gerne länger arbeiten, dass sie auch zum Teil beliebt sind, eben wegen, weil so viele Boomer in den Ruhestand gehen. Und deshalb ist es eben problematisch, dass man heute in dieser Phase zwischen 30 und 45, in dieser Rush-Hour, dass Eltern, Familien so viel miteinander leisten müssten.
Die intensivste Familienphase ist gleichzeitig die im Job intensivste
und
Phase.
Zu Hause, und das macht Partnerschaft, wenig Sinn. Kinder, genau. Das macht wenig Sinn. Mhm. Und da müsste man ansetzen, dass man in dieser Zeit etwas weniger arbeiten könnte, sich eher der Familie widmen könnte und dann, wenn die Empty-Nest-Phase kommt,
also wenn die Kinder ausfliegen.
Ja, genau. Und dann, dass man sich wieder eher reinhängen kann oder etwas anderes noch machen kann. Ich kann übrigens aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, ich habe diese Empty-Nest-Erfahrung in sehr emotionaler Erinnerung. Unsere Kinder sind innerhalb eines Monats sind beide ausgeflogen. Die Tochter nach Australien, der Sohn für einen Austausch nach Amerika. Und ich hatte dort wirklich Herzschmerz. Und ich bin so froh gewesen, dass ich damals, ich glaube, ich habe da, dort noch studiert, war am Schluss oder an der Dissertation schon. Und wenn man dann auch wieder etwas hat, das einem beflügelt, dann ist das eben auch gut, um für die Empty-Nest-Phase wieder etwas zu entschärfen, würde ich mal sagen.
Dass man nicht einfach nur zu Hause sitzt, genau, und irgendwie den Haushalt, genau, noch perfekter, ja, organisiert, sondern wieder etwas hat. Allerdings, da gibt es auch ein bisschen ein Problem, wenn die Kinder ausziehen, man wieder mehr arbeiten könnte. Das Problem ist, unsere Arbeitswelt ist oft nicht darauf eingestellt.
Das ist das große Problem. Sie ist nicht darauf eingestellt, auch dass jüngere Menschen oder Familienväter, Familienmütter, dass sie nochmals eine Weiterbildung machen. Sie ist auch nicht darauf eingestellt, dass eben über 50-Jährige sich bewerben. Das ist ja ein großes Problem. Und das dritte Problem ist, dass bei uns dieses Pensionierungsalter so stur gehandhabt wird. Und auch in der Gesellschaft, wenn man weiterarbeitet, hat das eigentlich einen eher schlechten Ruf. Teilweise zumindest, dass man sagt, ja, also jetzt soll der oder soll die mal endlich den Ruhestand genießen.
Und der geht ein bisschen lange, wenn man sieht, die Frauen werden im Schnitt 85, die, ja, Männer 82. Ja, ja, 20 Jahre ist ein bisschen lange zum Ruhestand
genießen.
Oder
man kann sagen, es sind häufig auch 20 gute Jahre noch. Und wir haben beispielsweise auch eine Talentstudie durchgeführt mit Menschen, also vor 6-7 Jahren, mit Menschen, die am Rande oder um die Pensionierung waren. Und dort hat sich so klar gezeigt, dass etwa 40% oder 50 dieser 600 Befragten, dass die in irgendeiner Art und Weise sich weiter einbringen möchten in der Gesellschaft.
Wir haben jetzt von dieser Rush-Hour des Lebens gesprochen, eben diese Jahre zwischen 30 und 45, wo man eigentlich besser ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen sollte, dafür später wieder einsteigt. Du forderst das auch immer mal wieder in deinen Texten, in deinen Zeitungskommentaren, dass man auch Mütter nicht ständig auffordern sollte, sofort zurückzukehren, wenn das Kind geboren ist, ja, in den Beruf. Ja. Allerdings muss ich schon auch sagen, das ist eine gewagte Forderung von dir, wenn sie dann zu lange zu Hause bei den Kindern bleiben und dann der Karrierezug trotzdem schon abgefahren ist, weil die Berufswelt eben nicht wirklich auf diese Situation eingestellt ist, dann kann es dann auch schmerzhaft werden.
Genau, aber das ist eigentlich auch eine traditionelle Vorstellung, die du jetzt hast. Man meint, aha, die bleibt jetzt zu Hause und dann ist die eben selber schuld. Aber wenn wir jetzt diese Architektur der Lebensspanne, wenn wir die neu denken würden oder anders denken würden, dann könnte man ja einer Frau, die wieder einsteigen will, eben sie sachte unterstützen, dass sie mit gezielten Weiterbildungen dieses Know-how vielleicht erwirbt, dass die Gesellschaft sich eben einstellt auf solche Wiedereinsteigerinnen oder eben auch auf Umsteigerinnen. Mhm. Und das finde ich sehr schade, dass vielen solchen Frauen wird dann auch die Möglichkeit genommen, und es kommt auch meistens noch dazu, dass wenn jemand gegen 50 ist oder um 50 ist, dass sie dann für die Arbeitgeber zu teuer werden.
Oder? Also eben, es braucht eine neue Struktur dafür, es braucht auch eine neue Zeitpolitik, die gestaltet werden müsste jetzt. Wir haben jetzt noch nicht so richtig über die Kinder gesprochen in diesem ganzen in dieser Rush-Hour. Die Zeitknappheit hat ja auch die Kinder erfasst. Wie reagieren Sie denn auf Hektik und Zeitknappheit?
Ja, also es gibt sehr unterschiedliche Kinder. Die einen, die machen perfekt mit. Also die ziehen sich so an, wie man es von ihnen verlangt. Sie stehen richtig früh genug auf, sie machen sich bereit, sie vergessen nichts zu Hause. Das ist eigentlich so das ideale Kind, würde ich sagen. Es gibt aber andere Kinder, die eben spüren diese Hektik in der Familie, und die beginnen dann zu trödeln, die bekommen einen Wutausbruch, wenn man gehen müsste, die vergessen alles. Oder es gibt diese Träumerkinder, die sich auch in eine Welt zurückziehen, die können stundenlang mit Steinen spielen. Und diese Träumerkinder sind ja dann auch für die Familie eine zusätzliche Bremse, weil diese Kinder dann meistens auch in der Schule das Arbeitsblatt nicht finden oder das Etui nicht bei sich haben und so weiter. Also die Träumerkinder sind aber überhaupt nicht einfach nur Ausdruck dieser Stresszeit, sondern Träumerkinder haben auch manchmal ein solches Temperament. Also das darf man jetzt nicht sagen, oh, wir haben ein Träumerkind. Ah, das ist Ausdruck,
das ist Reaktion auf unseren Stress zu Hause. Muss nicht zwangsläufig sein. Wenn wir das erkennen, müssen wir eben auf die Proteste der Kinder hören und eben den eigenen Lebensstil ändern. Das tun die Adoleszenten, sage ich jetzt mal, in einer gewissen Weise, die Generation Z, die Generation der heute 20- bis 30-Jährigen. Wir hören ja oft von jungen Erwachsenen dieser Generation Z, dass sie sich eben nicht mehr stressen lassen will. Sie wollen nicht 100% arbeiten. Das führt dann manchmal auch so zu Aussagen von Boomern, die sagen, die Jungen, die wissen nicht mehr, was Arbeiten heißt. Sie legen halt einfach Wert auf eine gesunde Work-Life-Balance, oder sie fordern, Arbeit muss nicht unbedingt krank machen. Mhm. Burnout also, brauche ich nicht.
Ja, das ist, also ich denke, es gibt sogar ein Buch dazu von jungen Frauen, die sagen, ich will das Beispiel meiner Mama und meines Papas, die so viel gearbeitet haben und die immer kamen und gingen, das will ich nicht so wie die, sondern ich will ein anderes Leben führen, und deshalb verzichte ich vielleicht auch auf etwas Geld und arbeite weniger, oder ich will eben eine annehmbare Freizeit haben. Allerdings muss man auch sagen, die Generation Z ist eigentlich relativ gut aufgewachsen. Das Geld war meistens irgendwie vorhanden, und auch heute noch sind sie begehrt im Job und können wahrscheinlich auch mit Teilzeitarbeit nicht schlecht über die Runden kommen. Das muss man schon sehen. Und es sind lange nicht alle Zettler so, wie sie du beschrieben hast. Wenn ich jetzt an eine Studie denke von den Swiss Skills, von den Schweizer Berufsmeisterschaften, wir haben die gefragt, wie viel sie sich vorbereitet haben für diese Meisterschaften. Das war unglaublich. Die haben die Ferien durchgearbeitet, die haben Wochenende durchgearbeitet. Also die können, es gibt auch solche, die sich für ein Ziel, das sie haben, unglaublich hineinarbeiten und sehr, sehr zielstrebig sind.
Es wird sich auch noch weisen, wie diese Generation Z dann älter wird. Das wissen wir jetzt noch nicht. Du hast in einer anderen Folge unseres Podcasts auch schon die Generation Alpha angesprochen, die jetzt, wie sie alt sind, sie 15 oder so?
Ja, so 10 bis
10 bis 15, die sich wahnsinnig gestresst fühlen.
Ja, genau. In einer Diskussion haben die gesagt, alle nehmen uns nur als Schüler wahr. Also man fragt nach den Noten, also siehe Podcast Noten, die Not der Noten. Die fragen nach Noten, die fragen, welche Ausbildung machst du. Sie fühlen sich teilweise gar nicht als Menschen angenommen und kritisieren das auch an unserer Generation, dass wir uns so über die Arbeit und über die Schule definieren. Das ist uns manchmal zu wenig bewusst, dass oder es wird ja uns auch Schweizern vorgeworfen, dass wir uns vor allem über die Arbeit und die Ausbildung und über die Zertifikate definieren.
Weshalb ist das so?
Weshalb?
Ja, weshalb sind wir Schweizer denn so arbeitsfixiert, wenn wir jetzt auch vergleichen mit unseren umliegenden Nachbarländern?
Ja, weil wir so sozialisiert sind. Also ich bin so sozialisiert, dass ich mag mich noch erinnern, als ich schon Mutter war, hat es noch am Samstag war, gab es noch Schule am Samstag und man hat 6 Tage in der Woche gearbeitet und man hat gespart für 2 Wochen Ferien und ich denke, viele sind so sozialisiert, dass eben die Arbeit wichtig ist und dass der Fortschritt wichtig ist, dass man den Weg nach oben, also wenn du Akademikerin oder Akademiker werden willst oder vor allem, wenn du zum Beispiel eine Lehre gemacht hast und du möchtest jetzt Polier werden oder irgendeine höhere berufliche Ausbildung machen, dann musst du das in der Freizeit machen. Und das ist heute für viele junge Menschen gang und gäbe, dass die neben dem Beruf noch ein CAS hier machen oder ein CAS dort machen. Also man, in der Schweiz sind Zertifikate unglaublich wichtig. Und ich denke, dass wir uns so über die Arbeit definieren, hat eben auch mit der Swissness zu tun.
Mach schon, wir haben keine Zeit. Ich nehme mit aus der heutigen Folge, das Berufsleben sollte nicht mehr so strikt getaktet sein. Unterbrüche, Neuanfänge sollten mehr möglich sein. Da ist wirklich die Familienpolitik auch gefragt. Die Rush-Hour zwischen 30 und 45 oder 30 und 50, die sollte entschleunigt werden.
Ja, das finde ich sehr gut. Aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, vielleicht haben wir einen Punkt zu wenig diskutiert, dass eben die Familien sich auch überlegen sollten, wie sie mit ihrem Stress umgehen. Weil es gibt eine Studie, da sind Kinder befragt worden, was wünschst du dir am ehesten für nächstes Jahr, es war vor Weihnachten, von deinen Eltern. Und dann hat man die Eltern gefragt, was denken sie, was sagen ihre Kinder jetzt? Und die Eltern haben alle gesagt, das Kind sagt sicher, weniger Stress. Und die Kinder haben aber gesagt, ich möchte mehr Zeit mit den Eltern verbringen. Und zwar an den Wochenenden auch, dass man auch manchmal zu Hause bleibt und nicht dauernd immer unterwegs ist, sondern ich denke, die Kinder möchten manchmal eben auch etwas mehr Ruhe. Und mehr Zeit und mehr Stress hängt wahrscheinlich irgendwie zusammen. Und ich denke, man müsste sich als Familie schon auch überlegen, wo könnten wir etwas Druck aus der Familiendynamik nehmen.
Ein bisschen weniger die ganze Woche schon vorausplanen, sondern einfach in den heutigen Tag hineinleben. Genau. Es gibt einen bekannten Pädagogen, Janusz Korczak, sage ich das richtig? Ja, der sagt, Kinder haben ein Recht auf den heutigen Tag.
Ja, genau. Das ist der Korczak ist zwar fast 100 Jahre alt jetzt, also als er das gesagt hat, aber das ist ein so wichtiger eine wichtige Aussage, dass Kinder auch heute da sein dürfen und man ihnen auch Zeit gibt, dass sie nicht immer dauernd den nächsten Termin vor Augen haben müssen. Und das stresst die Kinder eben auch, wenn sie nichts vergessen dürfen. Oder?
Aber die Erwachsenen haben das Recht auch auf den heutigen Tag.
Hätten das auch und das hätten sie ja auch ein wenig in der Hand.
Kinder und Erwachsene haben das Recht auf den heutigen Tag und müssen nicht immer an morgen denken. Das ist eigentlich der perfekte Abschluss für diese Folge.
Ja,
Mach schon, wir haben keine Zeit. Ja. Education to go mit Margrit Stamm. Immer Mitte des Monats kommt eine neue Folge. Margrit, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch einmal mehr.
Ich danke dir auch, Dominik. Es ist immer sehr interessant, was du für Fragen stellst oder was du einbringst.
Dominik Tiller, mein Name, wir hören uns.
Margrit Stamm, Education to Go.